Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallo, hallo. Schön, dass wir es heute doch noch geschafft haben. Ich hätte es ja doch noch versucht abzusagen bzw. zu verschieben. Wir haben eben im Off schon kurz drüber gesprochen, einen traumhaften Arbeitstag.
Einen traumhaften Arbeitstag.
Ich hatte es kurz bei Twitter auch mal rausgelassen, ja, wie bescheiden der Tag doch war.
Ja,
und hab,
da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, hast du
das schon. Das auch, ja. Ach so, okay, das andere, das etwas anders formulierte hatte ich, glaube ich, meiner Frau geschrieben, stimmt.
Okay.
Man muss ja gucken, wie man sich in den sozialen Medien benimmt. Ja.
Das sollte man tun, ja, ja.
Manches für die Nachwelt. Ja. Ich habe auch zuletzt von einem Arbeitskollegen einen Facebook-Auftritt von einem Auszubildenden geschickt bekommen, wo ich auch gedacht habe, Freund, das werde ich in 30 Jahren noch verfolgen.
Ja, im Internet schreibt man mit Tinte und nicht mit dem Bleistift. Das sollte einem bewusst sein.
Wie heißt es auch so schön, das Internet vergisst nie.
So ist es, genau.
Ja, das sollte einem wirklich bewusst sein, ja. Ich werde nie vergessen, in meinem Job nach meiner Lehre, als ich den Betrieb gewechselt hatte, hat mich ein Kunde mal darauf angesprochen, was für schöne Hunde ich doch hätte. Und ich noch so mal, what the fuck?
Stalker.
Wir haben nie über Hunde gesprochen. Ja, damals bei Yahoo, musst du mal gucken, bei Yahoo als Suchmaschine, hat er meinen Namen mal eingegeben und kam da irgendwie auf die Flickr-Seite, die ich mal vor gefühlt 1000 Jahren hatte, wo ich dann auch mal Bilder von den Hunden hochgeladen hatte. Und ich so, ey, what the fuck, ey. Du musst ja echt so aufpassen.
Ja, ja, so ist das.
Und wer benutzt denn bitte Yahoo?
Damals schon.
Ja, selbst damals.
Ja, du, ich habe früher noch Alta Vista benutzt, wo es das noch gab. Also,
ja. Ja, wir können uns alle noch an AOL erinnern. AOL war das Internet. Ja.
So ist es. AOL war meine allererste ISDN-Internet-Flatrate, die bezahlbar war. Ja, also,
wie viel hast du damals bezahlt?
70 D-Mark.
Oh, ich kann mich, glaube ich, noch daran erinnern, irgendwie ein paar 50 bezahlt zu haben.
Ja, und dann kam aber natürlich noch die Telekom-Kosten dazu.
Ja, klar.
Muss es jetzt trotzdem noch bei der Telekom sein. Ja. Und dann kam noch die ISDN-Flatrate von AOL oben drauf.
Und ich kann mich noch gut dran erinnern, war das damals Payback schon? Ich glaube, das war damals Payback schon. Da gab es ein Angebot von AOL oder eine Kooperation zwischen PayPal und AOL, wenn ich mich richtig erinnere. Du konntest mit Payback, mit Payback-Punkten AOL bezahlen.
Okay, das habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Ja, du kannst da irgendwie was querrechnen und ich habe da längere Zeit halt nie auch voll AOL damals bezahlt. Bis sie das dann irgendwann gestrichen haben, weil Payback ist ja auch dann groß gewachsen damals. Ich weiß nicht, sind die immer noch Marktführer bei diesen Kartensystemen in Deutschland?
Ich glaube ja, kann sein.
Bin ich aber nicht und dann so haben sie nämlich die Kooperation damals gestrichen. Aus verständlichen Gründen, weil ich glaube, die haben da damals ein bisschen was draufgelegt. Weil eins zu eins von Payback haben sie es ja auch nicht bekommen. Ja. Mhm. Weil du konntest, glaube ich, deinen AOL-Umsatz in Payback, hast du Payback-Punkte bekommen und du konntest mit Payback, wie gesagt, irgendwas war da damals. So ganz kriege ich es nicht mehr zusammen, aber da war was damals. Und das war eigentlich immer ganz nett.
Ja, das waren noch Zeiten. Gut.
Ja, wie heißt er jetzt auch hinterm Bett?
Hinterm Bett? Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden.
Die AOL-Werbung mit Boris Becker?
Ach, das bin ich denn schon drin?
Ja. Genau, und jetzt auch hinterm Bett.
Ja. Ja. Übrigens, hast du die Werbung von Samsung gesehen, wen sie jetzt verpflichtet haben, wo wir gerade bei Boris Becker sind? Nein, sie haben nicht Boris Becker verpflichtet.
Wäre auch ein cool gewesen.
Ja, der kann es bestimmt gebrauchen im Moment.
Ich wüsste es jetzt nicht, wer.
Oliver Kahn macht jetzt für Samsung Werbung.
Oh, der Olli Kung Fu Kahn.
Mhm. Okay. Und für dieses Samsung große Präsentationspanel, das nennt sich, glaube ich, Flipster. Und am Anfang sagt er von dem Werbespot, ich bin ein Flipster. Super. Ja, das lief heute durch Instagram. Mhm. Ja, gut. Besser Flipster als Hipster, aber
Ja. Na okay, da kommt es wirklich drauf an, was ist besser.
Ja.
So, lass mich gerade mal gucken, ob ich auch einen Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ja, leuchtet
rot. Okay.
Leuchtet rot, sehr gut.
Leuchtet rot, okay.
Gut.
Gut, dann lass uns einsteigen.
Ich wollte gerade sagen, lass uns mal anfangen.
Wir hatten eine Hörerfrage im Blog, habe ich leider etwas zu spät gesehen. Den hätte ich mich auch besser darauf vorbereitet. Aber ich werde mich darauf vorbereiten, weil nämlich das Thema Thuja bei mir auch ein großes Thema in den letzten Wochen war. Und ich
die
mich in
die Pflanzen? Ganze
Nee, nicht die Hecke. Nee, sowas haben wir nicht. Jedenfalls, Thuja ist ein neues Buzzword, was im Moment an allen Ecken und Kanten auftaucht, wenn es ums Thema Smart Home geht. Hm. Sie hatten auch eine sehr große, ich wollte gerade sagen, eine FIFA-Präsenz. Nein, eine IFA-Präsenz. Das kommt, wenn man zu viel an Oliver Kahn denkt. Ja, ja. Jedenfalls eine IFA-Präsenz. Dort hat sich dementsprechend die Firma Thuja auch präsentiert. Und da kommt so einiges Interessantes auf uns zu. Aber das jetzt in ganz vielen kurzen Worten zu erklären wäre, würde die Sendung sprengen. Deswegen versprochen, wir reden nächste Woche über Thuja, weil das war sowieso von mir ein Thema, was schon lange auf der Themenliste steht. Also vertagen wir das auf nächste Woche. Jo.
Gut, ich habe es nicht auf dem Radar, da bin ich mal ganz gespannt.
Gut, und jetzt nicht googeln, dann geht wieder die Leitungsqualität nach unten.
Googeln, was ist das?
Ja, ja, genau.
Außerdem hörst du es klappern? Nein.
Nein, du kannst auch eine Tastatur gewechselt haben. Ne? Silent Mode.
Ja.
Mhm. Was schon die neue
Butterfly. Ich bin noch so 4. arm dran. Ich bin noch so arm dran.
Besser arm dran als arm ab, ne?
Ha, ja, ha, ha. Genau. Ja.
Oh. Heute haben wir die Flachsprüche. Da.
Wollen wir einen Reih lassen?
Nein. Gut. Lass uns doch noch über das iPhone SE 2 sprechen. Da verdichten sich nämlich weiterhin die Neuigkeiten und die Gerüchteküche brodelt weiter hoch. Mittlerweile hat der Kuh seine Hardware-Spezifikation noch ein wenig konkretisiert und der spricht jetzt über Antennentechnik, nämlich ganz genau auch über die Hersteller dieser Antennen. Und er hat wahrscheinlich einen guten Informanten im Hause Murata. Murata ist ein Hersteller von dementsprechender Antennentechnik. Und er sagt, es wird demnächst, also im ersten Quartal 2020 ja das iPhone SE kommen, also das Zweiermodell und mit einer neuen Antenne, die sich nennt Liquid Crystal Polymer, LCP-Antennen, die sollen für einen besseren Empfang sorgen. Mhm. Allerdings, dieses Gerücht hatten wir auch schon mal um die Geschichte der 5G-Technologie, sprich der 5G-Module, da war auch schon mal LCP im Gespräch als Trägertechnologie für die kommende iPhone Pro-Generation, also wir reden schon von iPhone Pro 12, nicht mehr vom 11er. Wir sind ja schon gedanklich im Jahre 2020 und ich glaube, er verwechselt da vielleicht ein bisschen was. Ich glaube, dass diese LCP-Technik, dass er das ein bisschen durcheinander wirft mit dem iPhone 12 Pro, weil da kamen die Gerüchte früher auf. Ich bin dem nicht so... ich hänge mich an dieses Gerücht hänge ich mich jetzt nicht so dran. Naja, ein Gerücht, was jetzt etwas konkreter geworden ist, hat das koreanische Online-Magazin Elec rausgehauen. Die haben nämlich gesagt, dass Mitarbeiter aus dem Hause LG gesungen hat, also geplaudert hat und gemeint hat, dass sie schon die Produktion für Displays für das iPhone aufgenommen worden ist. Also dass ein LG-Display im iPhone SE 2 stecken wird. Ja, das sind so die aktuellen Neuigkeiten.
Ja, ja, war das auch dieser Report, wo der Kuh was zum 16er MacBook Pro noch gesagt hatte? Da hatte ich nämlich irgendwas kurz mit einem Auge noch gelesen. Jetzt
greifst du ja den Themen wieder vor, aber gut.
Nee, weil ich wollte nur wissen, ob das der Report ist. Ja, weil,
das war auch der Report.
Ja, okay, ja. Gut, weil da war viel ja auch nochmal, dass Apple im Bereich AR, Infrared, ja. Augmented Reality, wie ähnlich wie bei Hermé mit den Uhren, der iWatch, da halt auch mit Firmen noch zusammenarbeitet, in dem, was man davon halten soll, vor allem AR, ich weiß ja nicht, gerade in Bezug auf 2020.
Ja, da hat sich der Mark, der Gurman auch nochmal zu ausgelassen, Bloomberg, dass wir 2020 eine AR-Brille sehen werden. Ob früher oder später im Jahr, weiß man nicht. Und er hat es auch so ein bisschen genauer spezifiziert, dass das wieder so ein Companion-Device sein wird, wie die erste Apple Watch. Und da hat er so ein bisschen sich dazu ausgelassen. Wenn man sich das so überlegt, was er da so mutmaßlich von sich gibt, ist das ja auch eine logische Schlussfolgerung. Weil wenn man jetzt die Apple Watch so als Vorlage nimmt, als grobe Technikvorlage, kann man das ja auch ableiten. Also auf diese Schlussfolgerung, die er da so von sich gegeben hat, ja gut, da kann auch ein normaler, interessierter Apple-Kunde auch drauf kommen, auf die Idee, genau, dass sich das einer Apple Watch angleichen wird.
Ich denke mal, dass sie da auch von der Technik her sehr ähnlich oder ähnliche Sachen verbauen würden wie in der Apple Watch, ja, weil du bist da eh schon sehr leistungsfähig in diesem Miniaturbereich für die Uhr. Das könnte man auch ganz gut auf eine Brille noch transportieren. Wobei vom Zeitrahmen her vor Ende 2020, eher 2021, würde ich das Ganze nicht sehen. Vor allem, denke ich mal, würde man da auf einer WWDC vielleicht was in diese Richtung sehen, was die Entwicklung betrifft. Ob die natürlich dann 1:1 da schon sowas vorstellen würden oder vielleicht da eher in eine andere Richtung gehen würden, um das noch so ein bisschen unter Beschluss zu halten, ist die andere Frage. Aber wenn wir da nichts auf einer WWDC sehen, denke ich auch nicht, dass in dem Jahr noch was kommen wird. Und ich denke auch nicht, dass es 2020 sein würde, gerade in dem Bereich.
Ja, also wenn auch sehr spät im Jahr 2020. Ja. Und wie gesagt, der richtige Ort für die Vorstellung oder das richtige Event wäre nach meiner Meinung auch die WWDC, weil da ja dann dementsprechend auch die Entwickler mit ins Boot geholt werden müssen. Bin ich gespannt. Mhm. Und noch ein bisschen was zu ARM-Prozessoren hat er erzählt, dass das Jahr 2020 dann das Jahr, endlich das Jahr des ARM-Prozessors im Mac sein wird. Das hören wir ja schon seit einigen Jahren.
Das Gerücht hält sich hartnäckig, was eigentlich auch dafür spricht, dass Apple Inhouse bzw. Entwicklungsteams da wirklich auch nicht nur als Hobby dran arbeiten, sondern da wirklich was in der Entwicklung ist und da Prototypen am Laufen sind, die auch vernünftig arbeiten. Ansonsten würden die Gerüchte vielleicht ein bisschen anders aussehen, ein bisschen ruhiger verlaufen oder aber man würde auch längere Zeit mal nichts hören, aber regelmäßig kommt da ja was in dieser oder aus dieser Ecke. Von daher könnte es durchaus sein, dass wir nächstes Jahr was sehen, vielleicht auch dann wieder passend zum amerikanischen Schuljahrstart, dass du was hättest. Ja, dass da in wirklich sehr günstiges ARM-Book, MacBook, dann einfach kommt, was du da in diese Edu-Ecke dann einfach drücken kannst, auch über den Preis. Und müsste man eigentlich auch spätestens zur WWDC wahrscheinlich was dazu hören.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht das MacBook 12 Zoll wiederbelebt wird und dass wir das dann in Form eines ARM-Notebooks, MacBooks sehen.
Ja, 12 Zoll, 12 Zoll oder Gehäuse ist halt die Frage. Aber alleine vom Preis her, vom Namen her, ja, klar, warum nicht? Könnte man unter dem MacBook Air eventuell sogar noch ansiedeln?
Ja. Dass man halt diese Art von Gerät in der Bauform wiederbelebt. Das war ja nun ein sehr leichtes Gerät und es hat ja durchaus seinen Anhänger gehabt, auch wenn es das jetzt nicht mehr gibt. Leider. Ich fand es auch gut. Aber ich habe jetzt noch eine ganz andere Theorie zum Namen des SE2. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es SE2 heißen wird, sondern ich gehe davon aus, dass es iPhone 9 heißen wird, weil das haben wir ja nicht gesehen. Wir sind ja dann gleich zum 10 gegangen. Und das ist ja im Endeffekt ein Gerät, was fehlt in der Namenskette oder vielleicht wird es ein 9er geben und das wird dann dementsprechend das iPhone SE 2 sein.
Wir sind also mittlerweile beim 11er und du würdest dann vor dem 12er ein 9er?
Ja, aber das 8er gibt es ja auch noch und dann, wenn das 8er wegfällt, dann na, vielleicht dann könnte man mal kühle These, steile These.
Es ist eine Idee, durchaus. Ja. Und wir hatten ja auch schon über Namensgebung gesprochen, auch gerade in Bezug auf wie wird das iPhone oder wie wird der Nachfolger sein, welche Feature wird es haben, macht es eventuell einen Sinn, das SE zu streichen und das iPhone anders zu benennen, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ich bin mal gespannt, je näher der Start kommt, und das soll ja Anfang nächsten Jahres dann wahrscheinlich der Fall sein, ob da noch was in diese Richtung kommt, was den Namen betrifft, oder ob es einfach dann beim SE bleiben wird. Ja.
Mal sehen, mal sehen.
Mhm, ja.
Gut, das wie gesagt zu den neuesten SE-Gerüchten. Und ich gehe auch fest davon aus, dass wir 2020 sowas sehen werden, weil so dicht und wie vermehrt jetzt diese Gerüchte auftauchen, allein schon der LG-Display-Leak in Anführungsstrichen, das sieht doch schon sehr konkret aus. Naja, schauen wir mal. Gut, die Firma Nomad, die hat mal wieder was vom Stapel gelassen, oder besser gesagt noch nicht vom Stapel gelassen, sondern sie haben es angekündigt, dass da dieses Jahr noch was kommen wird. Nämlich eine QI-Ladestation, die so ein wenig vom Versprechen soll oder halten soll, was Apple versprochen hat und doch nicht eingehalten hat, nämlich eine Ladestation mit 18 Spulen und ein Ladepad, wo man an jeder Stelle des Gerätes das iPhone und die AirPods, die auch ein Ladecase haben, drauflegen kann. Das verspricht jedenfalls Nomad mit der Base Station Pro. Sie sind jetzt nachgezogen, weil Sense hat ja vorgelegt mit der Technik. Sense hat ja ein ähnliches Gerät vorgestellt mit dem Namen Liberty. Das sind ja so die beiden Geräte, die im Moment mit den meisten Spulen aufweisen. Und ich bin gespannt, was da kommen wird oder wann es kommen wird. Ich hatte mal den deutschen Distributor von Nomad angeschrieben und sie hoffen, dass wir zum Weihnachtsgeschäft das in Europa sehen werden, das Gerät.
Oh, das würde sich auf jeden Fall anbieten, ja.
Bin ich mal gespannt. Preislich, ja, wird man sehen. Preise sind noch nicht bekannt, aber die Nomad-Produkte sind nicht gerade sehr günstig. Ich schätze mal, deutlich über 100 Euro wird das Produkt liegen. Ja, auf jeden Fall sehr interessant.
150 bis 200 Euro, denke ich mal, durchaus drin.
Ja, 200 glaube ich jetzt nicht so, weil sie müssen sich ja irgendwo an den Mitbewerber Sense orientieren. Der liegt, glaube ich, so bei 129.
Oh, okay.
Und ich glaube, also weil weil Sense hat ja schon den Preis grob angekündigt, und ich glaube, dann werden sie sich jetzt nicht weit drüber gehen von der ganzen Geschichte.
Oh, ich hatte so gedacht, 159 bis 189 könnte eventuell sein.
Ja, das
wäre aber... Was Design und so Präsentation und Anspruch betrifft, aber das wäre natürlich gerade im Vergleich zu dem anderen ein bisschen viel vielleicht, ja.
Ja. Und das sind natürlich auch Preisbereiche, ja, da muss man erstmal Kunden finden, die bereit sind, so viel für ein QI-Pad auszugeben, ne? Ganz klar.
Ja, okay, aber es sieht natürlich auch nicht aus wie ein billiges Schielanteil, also von daher.
Nein, ich habe ja das Normale von Nomad, also das mit den normalen Ladespulen, hatten wir auch schon hier besprochen und vorgestellt, das ist schon sehr hochwertiges Zeug, das ist, steht außer Frage, aber irgendwann ist ja dann auch der,
ja. Die Schmerzgrenze ist dann auf jeden Fall erreicht. Ja.
Irgendwo erreicht, ne? So ist es. Ja, schauen wir mal. Ja, und Apple hat auch was vorgestellt. Warum sie das getan haben, ist mir immer noch ein Rätsel, weil der Zug ist eigentlich schon lange etabliert und schon lange aufgegleist von Third-Party-Herstellern. Die haben nämlich heute ein Adapterkabel vorgestellt, also von Lightning auf Klinke. Und das ist nicht in weiß, sondern in schwarz. Hat mich auch gewundert, dass sie jetzt da so den schwarzen Kabelweg einschlagen. Das hatten wir bei Thunderbolt-Kabeln ja schon mal bei Apple. Ja, sie haben jetzt für 39 Euro ein Lightning auf 3,5 mm Klinke vorgestellt. Kabel, ja. Ja, wozu? Marktbegleiter.
Okay, wer es braucht, und da steckt ja bestimmt auch noch ein bisschen Technik mit drin, ne?
Ja.
In den Kabel, aber es ist halt Apple.
Es ist halt Apple, aber es gibt zum Beispiel Kabel von Belkin, die in der gleichen Qualitätsstufe arbeiten, sage ich jetzt mal. Und wenn es blöd kommt, wird dieses Kabel, was Apple dort verkauft, vielleicht sogar noch von Belkin für Apple produziert. Das kann durchaus möglich sein, weil Belkin hört ja mittlerweile zu Foxconn. Und ja, Foxconn produziert ja auch einiges für Apple, wie wir alle wissen. Ja. Also von daher, ja, warum erst jetzt? Die hätten das schon viel eher rausbringen können und schon viel eher den Markt damit abgreifen können oder den Markt der potenziellen Kunden abgreifen können. Naja, was soll man machen?
Wobei, wie viele potenzielle Kunden gibt es denn für diesen Anwendungsfall?
Nicht so viel. Weil
das ist auf jeden Fall, klar, Audiobereich wieder, da wird es welche geben, aber das ist jetzt auch kein Riesenmarkt. Ja. Mir würde jetzt kein Anwendungsfall einfallen, den ich jetzt hätte oder wo ich Bedarf hätte an so einem Kabel. Dafür habe ich mein Audio, also in dem Bereich habe ich dann mein Audio-Device dafür. Da brauche ich kein Lightning auf Klinke. Ja. Keine Ahnung, ob es da noch andere Anwendungsfälle jenseits von Audio gibt.
Nee, also jenseits von Audio, glaube ich, gibt es da wenig Einsatzmöglichkeiten. Nee.
Ja, von daher.
Oder gar keine, mehr oder weniger. Tja, gut. Dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Sparkassen sind jetzt auch mit Apple Pay an Bord. Also mit Apple Pay dieses Jahr schon mit den Kreditkarten und im nächsten Jahr dann mit der Girocard.
Und das ist auch so ein Ding, was sich mir einfach nicht richtig erschließt.
Das ist erst nächstes Jahr passiert.
Ja.
Ich verstehe okay,
keine Ahnung, wie groß oder welche technischen Probleme oder Sachen da im Hintergrund noch laufen müssen. Vielleicht sträubt sich auch ein Teil des Bandes davor, ja, das dieses Jahr noch zu machen. Vielleicht wollen die das Weihnachtsgeschäft noch aussitzen, aber gerade das wäre mit einem Grund gewesen, die Card oder den Apple Pay früher zu bringen für die Girocard, gerade um das ganze Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Die Girocard ist Deutschlands beliebteste Karte, ja, nach wie vor. Ja. Und du könntest darüber definitiv mit Apple Pay auch noch Umsatz generieren. Okay, den Umsatz hast du mit der Karte so oder so im Laden. Ja, weil bis der Deutsche mal die Karte akzeptiert hatte und bis er jetzt Apple Pay beziehungsweise andere Bezahlmethoden adaptiert, da wird es auch noch mal dauern. Aber ja, ich denke nicht, dass sie da auf jeden Fall Umsatz verloren hätten. Vielleicht sogar eher noch den ein oder anderen Euro mehr, ja, wo man dann vielleicht doch mit Apple Pay anstatt mit Bargeld bezahlt hätte. Ja, wobei, ja, der Bank kann es eigentlich auch egal sein, ja, wo das Bargeld herkommt. Irgendwo muss es ja herkommen. Wahrscheinlich zum Großteil aus vom eigenen Konto. Ja, man weiß es nicht. Aber ja, wenn es das nächste, wobei ich sehe den Termin ja eh noch nicht für gesetzt an.
Naja, aber das waren jetzt offizielle Statements, die sie da rausgehauen haben. Und sie wurden ja konkreter. Und ich glaube, langsam müssen sie ja mal auch da was delivern, sage ich jetzt mal, ne? In irgendeiner Form.
It's about time, ja, wenn du mal überlegst, wer mittlerweile und die letzten Monate ja auch dazu kam mit seinen Kreditkarten, ist es jetzt langsam Zeit, ja. So also für mich wäre hätte sich das Thema eigentlich schon längst erledigt, wenn mein Kredit, ich habe ja wirklich, ich bin ja ein Exot, was meine Visa betrifft, ja. Von daher darf ich mich ja eigentlich gar nicht beschweren, dass die Bank nicht in Apple Pay vertreten ist. Ja, davon abgesehen. Aber gerade was Girocard, weil wir hatten, glaube ich, das letzte oder vorletzte Mal drüber gesprochen, wenn PayPal dabei wäre, würde sich die Frage nach der Girocard bei mir so schnell erstmal nicht mehr stellen. Ja, dann würde ich da mein PayPal-Konto reinhauen und würde damit zahlen. Ende Gelände. Ja, es ist Zeit. Das ist öffentlich Zeit, ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ja.
So ist es.
Hat man eigentlich von den Fobas noch mal was gehört?
Die kommen doch, glaube ich, jetzt auch. Aber die kommen doch, glaube ich, auch dieses Jahr schon oder sogar nächstes Jahr. Also die ziehen, glaube ich, nach mit der Sparkasse. Das war, glaube ich, das letzte Gerücht. Aber ja.
Dann sollten sie mal gucken, dass sie das noch vorher hinkriegen.
Ja.
Wobei, ja, da muss wahrscheinlich eher dann noch... da muss wahrscheinlich einer für die Sparkasse noch einen Schalter umlegen. Ja. Dann muss das für die FOBA ja auch noch. Also,
ja. So ist es. Übrigens, einen Schalter umlegen, ja, das sollte vielleicht Apple auch mal, wenn sie im Oktober noch ein Apple-Event starten wollen. Ich sage jetzt extra mal genau den Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben heute den 23. Oktober und wir haben gerade 18.49 Uhr. So, nicht, dass wir irgendwie gesagt bekommen, ja, Moment, die Einladungen sind doch schon raus.
Genau.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Einladungen noch nicht raus.
Und das wird verdammt eng jetzt.
Und das wird ein enges Höschen. Und ich glaube, wir werden auch kein Oktober-Event sehen.
Also wenn jetzt die Tage nichts mehr kommt, werden wir wahrscheinlich keins sehen, nein.
Ja, weil, sind wir doch mal ehrlich, was ist denn jetzt noch in der Pipeline, was wir nicht per Pressemitteilung ankündigen könnten? Es steht zur Diskussion, dass Apple MacBook Pro 16 Zoll.
Und das könnte man schon mit was anderem zusammen noch in ein Event machen, je nachdem, welche Features und Ausstattung dieses MacBook Pro denn hat. Wenn es natürlich nur quasi ein Nachfolger von 15er ist mit einem neuen Displayformat, ja, forget it.
Ja.
Dann genau. Hat sich die Sache erledigt.
Ja. Und davon geht man ja im Moment aus, dass sich das grundlegende Design nicht ändern wird. Wir werden ein größeres Display sehen, logischerweise. Wir werden hoffentlich eine neue Tastatur sehen. Aber da wird Apple auch keine großartigen Worte darüber verlieren, weil sie ja sich denn in irgendeiner Form eingestehen müssten, öffentlich, direkt, dass ihre Butterfly suboptimal war, wenn man das jetzt mal vorsichtig ausdrückt.
Nein, sie würden dann eher sagen, hier Butterfly der neuen Generation verbessert und top. Ja.
Ich glaube auch, dass das Wort Butterfly werden sie, wenn sie glücklich hier, wenn sie schlau sind, aus ihrem Naming rausstreichen. Ne? Also ich würde es machen, weil das ist negativ besetzt. Ne? Also.
Ja, vor allem würde es suggerieren, dass es nicht unbedingt eine Verbesserung ist. Wenn du halt jetzt wieder von einem Butterfly sprichst, weil. Klar haben sie an der Technik gearbeitet, aber so viel besser oder fehlerfreier ist sie ja nicht geworden. Ja,
ja und das Wort Butterfly und auch wenn es eine neue Generation ist, assoziiert ja bei den Kunden, da könnte es Probleme geben. Also und wenn da jetzt ein neuer Name steht, meinetwegen auch Honeybee, dann wirkt es positiv, also ein positiveres Zeichen auf den Kunden. Meiner Meinung.
Ja.
Obwohl jetzt Honeybee jetzt weit hergeholt ist, aber egal. Ja. Und ich.
Ach so. Jetzt eben verstehe ich erst, wieso Honeybee.
Ja,
Butterfly, Honeybee.
Insektenwelt waren. Oh. Ja, ich könnte auch Bumblebee sagen. Okay.
Ja, aber, ich hätte vielleicht, oder ich sollte vielleicht mal kurz aufstehen.
Ja. Jedenfalls.
Oh Mann.
Es gibt ja Produkte, die, also wenn sich das MacBook Pro 16 Zoll nicht signifikant abhebt vom Vorgängermodell, dann wäre das eine Pressemitteilung im Endeffekt. Genauso der Mac Pro, da wissen wir eigentlich auch schon alles drüber, was die Technik angeht, wir wissen nur die Preise nicht. Und die kannst du auch logischerweise auf die Homepage knallen, Pressemitteilung raushauen und das war's. Also diese beiden Produkte kann man nach meiner Meinung locker per Pressemitteilung abfrühstücken. Das Einzige...
Könnte man machen, ja.
Das Einzige, was vielleicht noch eine Präsentation wert wäre, das sind die AirPods der dritten Generation, AirPods Pro.
Nein.
Doch, da kann man groß aufmachen.
Da kannst du auch für ein Mac Pro nochmal auf die Bühne stellen, aber der braucht doch nicht für die... Nein, dann,
doch.
Nicht nur für die AirPods. Da nein, würde sich nur. Eher noch eine Town Hall oder was ganz Kleines anbieten, wo du eine Präsentation machst, gerade mit Mac Pro, mit den Displays und mit einem Mac Pro 16 Zoll als vielleicht auch Companion dazu nochmal für den Profi vor Ort positioniert mit Produktdemos, gerade in Bezug auf Final Cut, auf, jetzt fällt mir der, wie heißt das Audio nochmal?
Final Cut Audition? Nee, GarageBand? Nein, Logic. Ja.
Logic, genau. Da kannst du noch mal gerade vielleicht noch mal eine aktuelle Logic-Demo machen. Wie gesagt, Final Cut. Du könntest eventuell Adobe noch mal mit auf die Bühne holen, ja, mit den Anpassungen für Metal. Wie toll das auf dem Mac Pro jetzt arbeitet. Vielleicht auch AutoCAD, vielleicht nicht. Wie heißen dann die 3D-Render-Jungs jetzt, die da ganz groß im Geschäft sind? Egal, die könntest du noch mal mit auf die Bühne holen, dass du wirklich so ein Pro-Event noch mal machst, ja. Das könnte ich mir eher noch vorstellen als AirPods. Und da kannst du natürlich auch gleich die Preise raushauen für so ein Mac Pro. Ja, das würde die Pros auch nicht stören, ja, wenn da halt LKW-Preise stehen.
Ja, das würde die Pros nicht stören, es sei denn, sie haben wieder so einen peinlichen Moment, wo sie sagen, der Ständer kostet 1.000 Euro, 1.000
Dollar. Die Rollen kosten 500 pro.
Pro Reifen, pro Rolle. Und das sind ja Zwillingsreifen, also müssen wir nochmal pro Rolle nochmal.
1.000 pro Stück.
Also ich glaube, diese Rollen kosten Minimum $199. Das Set Minimum. Das
ist also ja, ich hätte eher so auf 2,99 getippt, ja.
Ja, also die lassen sich das richtig bezahlen. Die werden natürlich auch super duper sein und die werden natürlich auch mit den tollsten Kugellagern der Welt ausgestattet sein. Ganz toll, aber.
Ja, ist Graphit noch so der letzte Scheiß in dem Bereich? Keine Ahnung.
Ich glaube, Titankugellager ist es der heiße Scheiß oder sogar Keramikkugellager, habe ich letztens gelesen. Oh, soll ganz weit vorne sein. Aber seien wir doch mal ehrlich, im Endeffekt könnte man die Rollen so als Zubehör bei jedem Mac Pro dabei packen. Als Add-on, entweder steckst du die dran oder lässt es sein.
Für Blumenkübel gibt es doch diese Rolldinger, die kannst du ja auch drunter stellen unter die Füße und kannst das Ding rumrollen. Ja,
das sieht natürlich suboptimal aus.
Ja, aber es ist die günstigere Lösung. Und das würde ich wahrscheinlich auch so machen. Ich kaufe mir doch für so viel Geld keine Rollen. Okay, klar, als Pro, mein Gott, ja, das kannst du, die Rechnung drauf wird abgeschrieben, Ende Gelände. Ja. Okay, es macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, ja, aber
also ich würde den jetzt sowieso auf den Schreibtisch stellen, den Mac Pro.
Ja, und würde ich den irgendwo mitnehmen, als kleine Einmann-Firma wahrscheinlich auch nicht. Ja, das wäre mir wahrscheinlich zu viel Geld, ja, den irgendwo vor Ort noch für eine Produktion hinzustellen, würde ich eher zu Hause lassen, ja.
Ja gut, kommt immer drauf an, was man damit macht und wie man sein Geld damit verdient. Naja, gut, aber
ja, oder ob man Geld hat oder gut versichert ist, dass das Ding vor Ort auch mal kaputt gehen kann. Ja, du brauchst ja auch dann wieder ein Gerät, was den Ausfall überbrücken kann.
Ja, so sieht's aus.
Das ist halt die Problematik an der Sache. Und als kleine Einmal, obwohl, hast du als kleine Einmann-Klitsche, die gerade anfängt, das Geld, dir so ein Gerät dahinzustellen?
Die gerade anfängt nicht, aber kommt immer darauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Wenn du jetzt Fotograf bist, der gut in der Produktion steht und der gute Aufträge hat, ist das eine andere Situation, ganz klar.
Oh, da habe ich schon einen schönen, mir fällt jetzt der Name nicht ein, sonst könnte ich es mal in die Shownotes reinsetzen. Mal gucken, vielleicht, wenn ich nachher dran denke, vielleicht. Einen schönen, von einem deutschen Fotografen, einen schönen YouTube-Kanal gesehen, der da recht, der ist wahrscheinlich nicht massenkompatibel, deswegen wird er auch nicht so viele Abonnenten haben. Ich war eigentlich sehr angetan von seiner Offenheit und von seiner Art. Aber der hatte meinst, über Sony-Kamera.
Kevin Hollywood, ne?
Nee.
Der ist auch nicht massenkompatibel.
da gibt's ja einige YouTube- und Twitch-Streamer, die nicht unbedingt so kompatibel sind oder teilweise kontrovers diskutiert werden, trotz ihres Erfolgs. Wie gesagt, da ging ja gerade im Bereich von Sony, ging der doch sehr offen mit seiner Meinung um. Fand ich sehr erfrischend, ja.
Zur Abwechslung mal. Sollte man sich strategisch manchmal überlegen, ob man das tut, aber okay.
Man muss auch dazu sagen, er ist Sony-Kunde. Ja.
Ach so,
nur über die aktuellen Modelle hat er mal wirklich offen seine Meinung gesagt. Ja,
ja, das kann ja manchmal auch
von daher, das passt soweit, denke ich schon. Vor allem Sony ist in dem Bereich ja eigentlich auch recht offen, was Kritik betrifft. Von daher denke ich mal nicht, dass er sich irgendwas verscherzt hat. Aber ich fand das, wie gesagt, im Vergleich zu anderen auch Fotografen, die auf YouTube unterwegs sind, fand ich das dann doch schon sehr, sehr erfrischend. Ja.
Okay, gut. Aber lass uns nochmal auf das 16 Zoll MacBook Pro eingehen. Genau. Wenn wir ja schon so elaborierte Shownotes haben. Es gibt so ein paar kleine Neuigkeiten, die sich auch wieder verdichten und die in die Details gehen. Zwar das französische Magazin Mac Generation hat hat ein paar neue Informationen rausgebastelt aus dem Quellcode von der Catalina Beta 10.5.1. Da sind nämlich Piktogramme oder Icons, wie man sie auch nennen mag, aufgetaucht. Mhm. Das taugt alles nichts. Ein MacBook zeigen mit größerem Display und kleinerem Rand. Sind noch Bezeichnungen aufgetaucht. 16.1 MacBook Pro 16.1. Das 15 Zoll hatte die Bezeichnung 15.1. Also schließt man daraus, dass dann auch wirklich diese spekulierten 16 Zoll endlich auftauchen. Und dann gab es noch so ein paar Zusatzgerüchte, die aus einer anderen Quelle kommen. Die andere Quelle wurde noch nicht detailliert benannt. Von daher gebe ich jetzt diesen Informationen auch nicht so viel oder bemesse ich jetzt nicht diese Infos mit so viel Wahrheit. Speziell auch nicht die erste Info. Man spekuliert, dass eine physische Escape-Taste wiederkommen wird. Ich glaube, da war mehr der Wunsch der Vater des Gedanke, des Gedanken. Ich glaube nicht, dass wir da eine Escape-Taste sehen werden. Und wenn wir eine Escape-Taste sehen werden, wird die Touchbar komplett rausfallen. Das glaube ich auch wiederum nicht, weil sie ja erst die letzten 13er MacBooks ohne Touchbar, also die, es gibt ja keine 13er MacBooks mehr, ohne Touchbar jetzt ja auch eine Touchbar reingebastelt haben. Also glaube ich nicht, dass sie dem Projekt Touchbar Adios sagen. Also glaube ich auch nicht, dass wir eine physische Escape-Taste sehen werden. Also das wäre ein Wunder. Das andere halte ich schon für valider. Pro Seite 3 Thunderbolt-Ports, also insgesamt 6-mal Thunderbolt-Ports.
Yay, 6-mal USB-C, yay.
Das wäre schön, würde ich begrüßen, weil die kann man ja nie genug haben. Ja. Meinetwegen könnten sich auf jede Seite auch 8 Stück dran knallen. Das würde mir auch sehr große Freude bereiten.
Oder 2A noch, hm?
Nee, das nicht. Braucht man nicht. Die Zeiten sind vorbei. da gibt es auch Adapter.
Ja, living the dongle life, genau. Ja,
so sieht's aus. Aber das Thema wird sich auch erledigen, immer mehr, also kommen. Und die andere Spekulation, die halte ich für recht valide, dass wir einen neuen, angepassten Ice Lake Intel-Chip sehen werden, der bis jetzt noch nicht auf dem Markt ist und das MacBook Pro das erste Laptop sein wird, wo dieser Chip ein Zuhause finden wird. Ja, also Escape-Taste nicht valide, Thunderbolt-Ports mehr relativ valide und neuen Ice Lake, also neuen angepassten Ice Lake-Prozessor sehr valide. Das ist so meine Diagnose. Schauen wir mal.
Aber von einer. Ja, was einen natürlich überlegen lässt, warum sind in den Puffzellen keine 6?
Ja, du, das kann ja noch kommen. Sie müssen ja irgendwie auch mal Luft nach oben haben. Es ist ja auch so der typische Apple-Move, sage ich jetzt mal. Wir könnten zwar schon jetzt 3 Ports reinbauen pro Seite, aber machen wir nicht.
Heben wir uns fürs nächste Update auf.
Ja, und vielleicht kommen dann irgendwann nochmal 4 pro Seite. Keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich werden es dann eher wieder 2. Also insgesamt. Weil das ist ja das Wireless. Zeitalter, in dem wir leben.
Ja, aber das Wireless, die Fahne halten sich ja schon lange hoch und haben damit, naja.
Ja, gut. Vor allem Wireless, große Datenmengen, immer noch ein Riesenproblem.
Ja, so ist es. Gut, aber ich bin sehr gespannt, wie das neue Gerät aussehen wird und viel gespannter bin ich auf die neue Tastatur, wenn es denn eine neue gibt.
Gut, wenn es nur der Name ist.
Mhm. Du meinst neuer Wein in alten Schläuchen oder alter Wein in neuen Schläuchen, so wäre es wahrscheinlich sinnvoller. Ja, ja. Mhm. Gut, und dann gab es noch Neuigkeiten zu meinem absoluten Lieblingsthema. Die AirPods, die AirPods 3 sollen ja angeblich noch Ende diesen Monats kommen. Ich wiederhole nochmal, heute ist der 23. Oktober. Dann müssen sie Gas geben, weil... jedenfalls gibt es jetzt auch einen spekulierten Preis und der Preis wird dir ja gar nicht gefallen, weil da hast du ja noch gesagt, über 200, das ist no way, da können sie nicht hingehen. Ja, und der spekulierte Preis für die Dinger von der Quelle China Economic Daily, die haben nämlich spekuliert, dass das Ding oder die Dinger 260 US-Dollar kosten werden.
US oder Hongkong?
US-Dollar. Ja. Und wenn das ANC wirklich gut ist und die Dinger wirklich gut sitzen, bin ich sogar bereit, das dafür auszugeben.
Nö, doch, das Geld ich schon. Ich ganz andere Dinge.
Du weißt ja noch nicht, wie gut die sind.
Ja, aber wie gut können die schon werden?
Es ist Apple.
Ja. Jo. Mhm.
Nein, ich bin gespannt.
Alleine bauartbedingt können das keine Studio-Qualitätsdinger werden.
Ja, also das Problem haben ja alle Ohrstöpsel, ja, die ANC drin haben. Also das kann ja auch nicht, das können ja auch die anderen auch nicht besser.
Ja.
Also.
Ja, okay, ich kriege auch keine Studio-Kopfhörer für 260 Dollar. Okay, ja.
Ja. So sieht's aus. Ja. Kriegst du vielleicht ein paar neue Ohrpolster dafür und das war's.
ja, oder ein Kabel.
Oder ein Kabel.
Ja, oder ein Kabel. Mhm.
Mit Goldkontakt.
Mhm. Ja, WLAN.
Gut. Dann lass uns doch nochmal über Adobe sprechen. Dieses Gerücht fand ich auch interessant. Bloomberg hat nämlich gesagt, im Frühjahr 2020 sehen wir das Vektor-Grafikprogramm Illustrator
auf dem iPad. Hatte das nicht Adobe zu Bloomberg gesagt?
Nee, haben sie nicht. Ich glaube, die haben das spekuliert, weil sie davon ausgehen, dass auf irgendeiner Messe rund um Grafikdesign etc. Illustrator... Okay.
Dann wechsle ich da was, weil Bloomberg hatte nämlich ein Adobe im Interview gehabt.
Okay.
Da hätte ich schon... wie gesagt, ich habe es nicht gelesen bis jetzt. Ich habe es noch auf meiner Read It Later Liste habe ich es noch drauf.
Ja.
Hätte ja dann sein können, dass sie vielleicht da auch über Illustrator gesprochen haben.
Also so wie sie sich da geäußert haben, haben sie nur gesagt, dass Ende diesen Jahres noch das Photoshop kommen soll für das iPad Pro.
Ja, und das, wo sie auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil es ist ja, weil Adobe hat ja immer gesagt, es kommt das echte Photoshop.
Ja, das was ja im Endeffekt keins ist.
Nee, was es ja schon ist, aber halt nicht alle Features.
Ja,
das ist dieselbe Codebase wie die Desktop-App.
Ja.
Aber wie gesagt, ist es halt nicht feature-complete. Und davon sind halt sehr viele ausgegangen.
Es ist
unter anderem ich, muss ich sagen.
Ja,
weil wenn sie sagen, hier, wir gehen all in und wir bringen das richtige Photoshop aufs iPad, gehe ich davon aus, ja, zumindest mal, keine Ahnung, 70-80% Feature, complete, okay, kompatibel, was jetzt die Dateien im Austausch sind sie, ja, du hast halt nur halt nicht das volle Feature-Set auf dem iPad, angeblich sind sie ja dann noch am Weiterarbeiten, müssen UI gucken, wie sie das halt aufs iPad portieren können, aber ein Großteil der Leute, die halt auf Photoshop fürs iPad gewartet haben, sind halt enttäuscht über den Fakt, dass es einfach kein vollwertiges Photoshop sein wird, ja. Wobei die Hoffnung stirbt da zuletzt, dass sich über die Jahre gesehen dann halt noch dahin entwickelt und das iPad, gerade das Pro, wird ja nur leistungsfähiger werden in Zukunft. Je nachdem, wie halt der Tablet-Trend anhält, ja, und da Adobe auch sieht, dass Nachfrage da ist, beziehungsweise Geld damit zu verdienen ist, wird sich da auf jeden Fall noch viel tun. Nur, ich denke, da haben sie sich selbst ins Knie geschossen. Ja,
ja, und vor allen Dingen, du sagtest eben, wie sich der Markt entwickeln wird oder wie die Nutzer das auch akzeptieren werden. Aber man hat ja jetzt schon mal so ein bisschen so einen Hemmschuh an, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin nicht Feature-Set, also ich habe nicht das gleiche Feature-Set auf dem iPad wie bei der Desktop-Version, dann wird das wahrscheinlich für einige Profi-Anwender schon mal so ein No-Go sein. Also für Leute, die wirklich Power-User sind und die das richtig ausnutzen. Und das wird vielleicht nicht...
iPad-Apps gibt, die mehr Funktionen bieten als Adobe, ja. Und da sind ja Affinity und so sind ja schon welche am Start, die durchaus da einen sehr guten Leistungsumfang haben, sehr gut funktionieren und schon ja so ein bisschen den Markt für sich geholt haben. Und den spielt Adobe natürlich da in die Hände. Ja, der einzige Vorteil, den du halt wirklich hast, ist die Projektkompatibilität. Und das ist natürlich gerade auch als Adobe-Nutzer schon ein großes Argument.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Naja, ich bin gespannt, was wir und wie wir es sehen werden.
Ja, aber Illustrator ist natürlich auch schon mal ein Riesending, ja, wenn es kommt.
Ja.
Das ist halt die Frage, inwieweit wird das Feature komplett sein?
Gehen wir davon aus, nicht komplett.
Ja, hoffentlich nicht nur ein Viewer dann, ja.
Gut. Das nächste Thema, es ist auch ein Thema, was sehr spät aufgetaucht ist und was mich so ein bisschen gewundert hat. Das Apple TV 4K hat sich jemand mal ganz genau angeguckt und es hat so ein kleines, ich will jetzt nicht sagen schmutziges Geheimnis, aber es hat ein kleines Geheimnis. Im Ethernet-Port, der sich auf der Rückseite befindet, ist noch eine kleine Klappe versteckt. Und wenn man diese Klappe aufbrökelt, findet man darunter einen Lightning-Port. Und das ist wohl mutmaßlich ein Diagnoseport, der...
ich wollte gerade sagen, haben wir nicht an USB mal an den alten Geräten,
der dafür war? Ja, aber der war ja relativ offensichtlich.
Der war frei.
Genau. Der war frei und das war ja auch ein Diagnoseport. Und den haben sie jetzt so versteckt, dass man wirklich nur noch über den Ethernet-Port rankommt. Und der wurde wohl jetzt auch erst gefunden. Jedenfalls habe ich jetzt erst die News gelesen. Und bis jetzt konnte man noch nicht ganz genau feststellen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo der definitiv für zuständig ist. Es sind im Moment nur Mutmaßungen im Umlauf, dass es halt ein klassischer Diagnoseport ist. Weil bis jetzt konnte man über den Port noch nichts anstellen, noch nicht ansprechen und irgendwelche Aktivitäten auslösen oder irgendwelche Dinge machen. Schauen wir mal. Ja, liegt nahe, dass das ein Diagnoseport ist. An der Apple Watch haben wir auch sowas Ähnliches in der Armbandhalterung. Da gibt es ja auch einen Port, der auch etwas später erst entdeckt worden ist, der dementsprechend auch dafür da ist, die Geräte wieder ins Leben zu rufen, wenn sie ja kurz davor sind, gebrickt zu sein. Oder wenn sie gebrickt sind, kann man die halt mit einem speziellen Stecker, den auch nur Apple hat, oder mit einem speziellen Tool, was auch nur Apple hat, die Apple Watch wieder ein neues Leben einhauchen oder wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ja. Was man so alles im Ethernet-Port findet, ne? Ja. Gut, dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu HomeKit-Kompatibilität. Da gibt es nämlich auch HomeKit-Nachrüstungen bei zwei Herstellern. Netgear mit der Kameraserie Alo hat eine weitere Kamera HomeKit-fähig gemacht, nämlich die Ultra. Nachdem die Pro und die Pro 2 ja auch schon HomeKit-fähig sind, wurde jetzt auch die Ultra HomeKit-fähig. Des Weiteren wurde die wohl beliebteste Wetterstation auch HomeKit-fähig, nämlich die NetAtmo. Finde ich persönlich sehr gut, aber aufgepasst. Nur die NetAtmo in der Version 3 kann man HomeKit-fähig machen, die Vorgängerversion 1 und 2 leider nicht. Ja, schade eigentlich. Ich glaube, da werden jetzt eine Menge Leute updaten.
Ja, aber gerade wo du Wetterstation gesagt hast, gibt es da was jetzt nicht für außen, sondern quasi auch hier, es gibt ja auch diese, sagen wir mal, Zimmerthermometer oder sowas, gibt es da was mit iOS-Anbindung oder HomeKit? Weißt du da was?
Ja, es gibt ja von Eve dementsprechend einige Fühler und Stationen, Eve Degree etc. für den Innenbereich und es gibt ja auch für den NetAtmo auch verschiedene Fühler, Satelliten, die man halt mit der NetAtmo connecten kann.
Okay, da muss ich schon mal gucken, weil da ich bräuchte nämlich mal so ein, zwei für im Haus, da muss ich da noch mal gucken. Ja, ist mir nämlich eben dazu eingefallen, wo du Wetterstation gesagt hast. Und ich muss jetzt wirklich mal aufstehen. Ah, mein Kreuz. Ah.
So, Entschuldigung. Im Stehen-Podcasten ist sowieso gesünder, da klingt die Stimme gleich besser.
Wir waren am Wochenende bei IKEA. Das ist wahrscheinlich auch mit einem Problem im Kreuz, weil da noch Schränke aufbauen, Bett aufbauen für unser Gästezimmer. Beziehungsweise wahrscheinlich eher Lounge für meine Frau. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Sind wir da nämlich durchgelaufen und da habe ich auch wieder höhenverstellbare Schreibtische gesehen, die ja eigentlich alle für das Geld einen ganz guten Eindruck gemacht haben. Da habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt hier nicht so eine riesen Fläche hätte, gerade im Betrieb, wäre das auch nochmal eine Idee. Ja, gerade um eventuell auch beim Podcasten halt wirklich mal komplett im Stehen zu machen. Oder halt auch im Stehen mal kurz dran zu arbeiten. Also fürs Gaming jetzt für mich nicht unbedingt geeignet, aber ansonsten, meine Frau habe ich gesagt, okay, das kommt mal auf meine Wunschliste.
Ja, auf meiner Wunschliste steht viel. Da steht auch ein Mac Pro drauf, aber ich glaube, den werde ich niemals erreichen. Ja,
okay, für deinen Mac Pro kriege ich wahrscheinlich 10 von den Tischen.
Ja. Oh, mindestens. Also die sind ja so günstig. Ja. Und wenn du dann noch den günstigen mit der Kurbel nimmst, anstatt den mit dem Motor, dann kommst du noch günstiger bei weg.
Nein. Wenn, dann epileptisch. Ja.
Epileptisch, okay.
Oh, da hätte ich jetzt von dem Melzer wahrscheinlich wieder eins über den Schädel gekriegt.
Oh, der Melzer? Naja, ich sage jetzt nichts dazu. Ja. Jedenfalls, wo du gerade bei IKEA bist, hast du mir eine goldene Überleitung gebastelt. Mhm. Die IKEA-Tochter, die 2016 aufgekauft worden ist, nämlich TaskRabbit, die startet jetzt auch in Deutschland. Sie fangen in 12 Städten an. In NRW und in Berlin sind sie dann auch am Start. Das berichtet die WAZ. Da gibt es einen netten Artikel. Ja, was ist TaskRabbit? TaskRabbit ist jetzt mal so ganz stark runtergebrochen. Was MyHammer für die Handwerker ist, ist TaskRabbit. Alles, was sich um Haushaltshilfen dreht, ja, Gartenarbeiten, Küchen aufbauen, irgendwelche Dinge im Haushalt erledigen, da kann man sich dementsprechend auf dem Portal Haushaltshilfen suchen für irgendwelche Aktivitäten rund um den Haushalt. Ja, in den Staaten schon relativ beliebt. IKEA hat das Unternehmen 2016, wie gesagt, aufgekauft. Ja, interessant.
IKEA hat das aufgekauft?
Ja, ist ein Tochterunternehmen von IKEA.
Okay. Warum auch immer. Okay, ja, die Portale du, IKEA, sind gut am Wachsen. Möbel,
Haushalt, ja, Küche, ja, passt ja alles zusammen. Ne? Ja,
wobei ein Liefer- und Aufbauservice bietet IKEA ja auch an, wobei ich die Preise teilweise da schon... Klar, wenn man mal so einen Stundensatz von einem Schreiner rechnet, tun sich da einem ganz andere Preise auf. Ja.
Ja.
Aber für gerade das Aufbauen, ja, was er da teilweise verlangen, da habe ich auch schon gesagt, da müsste ich eigentlich ein Nebengewerbe noch anmelden und würde mich da anbieten. Ja.
Ja, aber so eine Küche aufzubauen ist gar nicht so unkomplex.
Ja, lass mal Küche jetzt außen vor. Nee,
okay.
Als wir da durch die Möbel-, Tisch- und Schränkeabteilung sind und da hing dann immer mit dabei, ja, liefern hier, aufbauen so. Und ich noch so, okay, also für das Geld würde ich den Schrank auch noch aufbauen, ja.
Ja, und vor allen Dingen auch die Lieferkosten an sich, also die sind sehr happig bei IKEA, muss man dazu sagen. Also, das lohnt sich teilweise nicht. Selbst wenn man kein Auto hat, dann lohnt es sich eventuell schon, einen Leihwagen zu nehmen.
Vor allem, Leihwagen, ja.
Und dann dorthin zu fahren, ja.
Ja. Vor allem, wir haben auch noch mitgenommen gehabt, hier so Türen für Billy.
Türen für Billy? Gibt es für Billy Türen?
Billy Regal, ja, gibt es Türen. Ja, ja.
Okay.
Und das Schöne ist, und da hing auch so ein Schild mit Aufbauen, ja, Service und so. Und ich noch so, hey, what the fuck, ja, gerade die Türen, das ist ja schnell montiert, ja, ist ja gar kein Thema. Ich hätte mal gerne gesehen, wie so, wenn du dir wirklich das Aufbauen gekauft oder geshoppt hättest bei IKEA, was der Typ gesagt hätte, wenn er bei uns hätte wollen, die Türen montieren. Weil unsere Billigregale sind noch quasi V1 und die Türen sind mittlerweile V3 oder so. Auf jeden Fall sind die Türen mit ihren Anschlägen nicht kompatibel zu den Vorbohrungen von unserem Billy. Mhm. Ich habe dann alles von Hand quasi nachgeholt, ja, und selbst vorgebohrt, ja, und geschraubt. Ja, und was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Für was gibt's Bohrer und Hämmer? Ja. Ja. Man ist, also selbst ist der Mann, ja, oder die Frau, je nachdem. Mhm. Ich habe nur die Tür vormontiert, habe die an den Schrank gehalten. Und dann sehe ich, oh, ey, what the fuck? War auf jeden Fall sehr lustig. Mich hätte mal interessiert, wenn da wirklich einer sagt, okay, klar, gar kein Thema, kann ich ihn zu Hause montieren, ich komme morgen vorbei. Und dann hast du, wie gesagt, die Pauschale im Prinzip, ja, für das Schrauben. Und dann kommt er, ja, und hat da irgendwie eine Stunde mehr zu tun, weil er erstmal von Hand gucken muss, ja, wie er das da dran kriegt, ja. Entweder wäre er doch wieder gefahren oder hätte wollen einen Fuffi mehr. Wahrscheinlich.
Ja, ja.
Oder hätte gesagt, sorry, ja, dann kann ich nicht machen. Ja, beziehungsweise nicht für das Geld. Ja. Und das kostet ja eh schon Geld. Und dann, nee. Also, da kannst du dann natürlich als Aufbauer ja dann auch verzweifeln bei so Sachen. Ja. Vor allem, wer denkt denn an sowas?
Ja, das stimmt, das ist richtig. Mir war gar nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Billy-Versionen oder
es muss mindestens einmal zwischendrin gewechselt haben.
Evolutionsstufen gibt, ne?
Ja, ja. Und ich habe das bei Google mal reingeschmissen und da kamen auch direkt die Suchergebnisse, ja, dass halt die aktuellen Türen nicht kompatibel sind zu den alten Billy-Dingern. Da hatte sogar einer auf seinem Blog die Zentimeterabstände drinstehen, die du ausmessen kannst und dann vorzeichnen zum Bohren, ja. Wo ich mir die Arbeit hätte sparen können, das selbst mir auszumessen, ja. beziehungsweise halt die Tür anhalten und einzeichnen, kannst du ja auch machen, ja.
Aber es kann ja auch ein kleiner Scherzkick sein, der absichtlich falsche Abstände angibt und du darauf hoffst, okay, dass das alles stimmt.
Das
und
du hättest du bei der ersten Tür hättest du es ja dann schon gemerkt.
Ja, das stimmt.
Das hättest du bei der ersten Tür schon gemerkt, weil ich weiß nicht, ob so blauäugig dann einer rangeht und da gerade dann auch die Bohrungen vorher schon alle komplett durch die Schränke durchzieht. Also wenn er mehr als einen hat. Und dann hinterher dann her so, hallo, ja, Troll, verarscht. Das ist ein guter Tipp. Ja. Vielleicht sollte man da mal eine Seite aufsetzen. Ja,
ja. Ja. Okay.
Willkommen bei
IKEA bei Hackers,
Geekcafé, dem etwas anderen IKEA-Podcast.
Gut,
ja, das ist nicht Hackintosh, sondern IKEA-Hacks.
Es gibt ja IKEA-Hacker, das gab es ja mal Zeit, da gibt es immer noch, ja, ja. Mhm. Gut, ich habe gerade in den Shownotes nicht gelesen, Leitretroller, sondern Leitiroler.
Ola Triotio.
Leitiroler, nein. Tia hat eine kleine Meldung, ein kleines Statement rausgegeben. Tia, der Vermieter für E-Scooter, ist in Berlin laut eigenen Angaben mit über 9000 Rollern der größte Anbieter. Und sie haben vollmundig gesagt, yo, wir vermieten auch im Winter durchgehend. Uns juckt die Jahreszeit nicht. Wir machen die Straßen weiterhin mit unseren E-Scootern mehr oder weniger unsicher.
Naja, es sind ja die Leute, die auf den Dingen unterwegs sind, die eventuell den Straßenverkehr unsicher machen.
Ja,
inwieweit aber, der Verleiher da, klar,
ja,
sie bieten kann halt man nur diskutieren. Die Möglichkeit. Ja, man kann es diskutieren, wo kein Angebot da.
Da kann man das auch
nicht machen. Wie gesagt, das kann man ja diskutieren. Aber inwieweit macht das im Winter denn Sinn? Ja, okay, so klar. Sieht's aus. Wie ist der Berliner Winter? Ist nochmal eine andere Frage.
Ja.
Aber
jedenfalls kann man darüber diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Also, da gebe ich recht. Sie haben sich allerdings auch offen gehalten, das der jeweiligen Wettersituation anzupassen. Das finde ich schon mal sehr beruhigend, weil ich finde es auch fahrlässig, den Leuten was zur Verfügung zu stellen, wenn jetzt ja wirklich sibirische Winterverhältnisse sind.
Genau.
Dann sollte man das halt lassen, weil das Ding hat voll Gummirollen und wenn so Reifen dementsprechend auch von der Gummimischung so nicht angepasst sind, den Kälteverhältnissen, so ein Reifen verändert sich auch von der Haftung her und von der Struktur, wenn das Ding hart gefroren ist oder sehr kalt ist und die Dinger sind ja auch nicht gerade mit Profil versehen, großartigen Profil, ne? Dazu kommt noch, wenn Rollsplitt auf der Straße ist, sich das Ding zwischen Schutzblechen setzt und
Das muss ja nicht mal Splitt alleine sein. Es reicht ja jetzt hier im Herbst schon nasse Straßen, Laub.
Ja, Laub.
Das wird eine sehr rutschige Angelegenheit, das weiß auch jeder Radfahrer. Gerade wenn er mit Straßenreifen unterwegs ist, ja, und nicht irgendwie ein Mountainbike oder ein Trekkingrad mit entsprechender Bereifung fährt, sondern eventuell mit dem Rennrad unterwegs ist, ja, und du hast da auch, wie gesagt, eine Rennradbereifung drauf und nicht auch wieder irgendein All-Terrain oder so, ja, dann wird das bei dem Wetter teilweise schwierig, um es mal so auszudrücken. Und das ist natürlich dasselbe Problem zum Roller, ja.
Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass das Material, also sprich der Roller, durch das Salz, was sich auf der Straße befindet, auf den Gehwegen befindet, natürlich auch leidet. Sprich die Bereifung, das Metall, das ist alles nicht so schön für das Fahrzeug. Was für ein Kfz natürlich auch nicht schön ist, ist für einen Roller erst recht nicht schön, ganz klar. Also ich bin dem ein bisschen skeptisch gegenüber gestellt, ob das so gut ist, dass man das im Winter macht. Aber naja, schauen wir mal.
Ja, das Einzige, was du halt dann als Betreiber sagen kannst, okay, wir sperren die App, beziehungsweise die Roller zum Ausleihen, damit kann sie ja keiner fahren.
Ja.
Kannst du machen bei schlechten Wetterverhältnissen, aber inwieweit macht das für dich dann Sinn, die Geräte draußen im Winter stehen zu haben, bei den Temperaturen, wenn wirklich vielleicht mal sehr tiefe Temperaturen in der Stadt auch erreicht werden, das ist der Technik ja auch nicht gerade zuträglich.
Ja. Und je niedriger die Temperaturen, je schlechter auch die Akkulaufzeit, das ist natürlich, kommt natürlich auch noch dazu.
Darf man auch nicht außer Acht lassen. Dann wäre halt die Frage, wie werden eventuell Bewertungen,
ja?
Dann auch wieder, ja, hier Akku hält nur 20 Minuten. oder nur 3 Kilometer oder so. Ja.
Ja. So sieht's aus. Naja, gut. Wir werden sehen, was da weiterhin passiert. Ja, es gibt was Neues auf dem Gaming-Markt oder auf dem Retro-Gaming-Markt. Für alle, die sich mit dem Gameboy etwas näher beschäftigen wollen, gibt es von der Firma RetroFlag ein neues Case, in dem man ein Raspberry Pi Zero verbauen kann. Ja, das wurde die Tage durch einige Retro-Gaming-Blogs getrieben. Soll wohl vernünftig funktionieren. Einige sind wohl mit dem Gerät nicht so ganz klargekommen. Man muss dazu sagen, es ist ein Bastelprojekt. Man bekommt das Gehäuse mit dem Display, man bekommt im Endeffekt auch das Batteriefach, was den Raspi mit Strom versorgt. Man hat also so dieses typische Gameboy-Gehäuse und es sieht auch fast aus wie ein Classic Gameboy. Natürlich ein bisschen angepasst, was die Beschriftung angeht etc. Aber so von Weitem auf dem ersten Blick könnte es auch ein Classic Gameboy sein. Wie gesagt, aber alles, was so ringsrum um den Raspi herum existiert an Zusatzmodulen, an Geschichten, an Bastelprojekten, das sind eben auch wirklich echte Bastelprojekte und man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Also es ist jetzt nicht so einfach out of the box Raspi reinkleben oder Raspi reinschrauben und das Ding funktioniert. Nein, es ist ein Bastelprojekt, das sollte man vielleicht dazu sagen. Und alle, die da auf Amazon da eine negative Bewertung abgegeben haben, die sollten sich halt vielleicht vorher überlegen, was sie sich da bestellen und sollten sich vorher so ein wenig mit der Materie auseinandersetzen, weil viele Bewertungen sind nach meiner Meinung nicht gerechtfertigt.
Kommt ja leider öfter vor.
Ja, so ist es. Mhm. Wie gesagt, wir haben das mal verlinkt. Ist ein nettes Winterprojekt, sagen wir es mal so. Und ja, 70 Euro kostet das Ding. Und wenn man nochmal den günstigsten Raspi draufrechnet, also der Zero, den kriegt man schon so zwischen 15 und 20 Euro, weil es auch der kleinere Raspi ist, so der Einstiegs-Raspi. Ja, und wer sich dafür interessiert, ja, denke ich, hat ein nettes Bastelprojekt im Winter. Ja, hast du sonst noch ein Kernthema? Sonst können wir jetzt zum Gadget gehen.
Nein.
Gut, dann lass uns mal über einer meiner Leib- und Magenthemen sprechen, über Docking Stations für MacBooks.
Ich hatte eben schon gedacht, Bluetooth-Lautsprecher.
Da kommt nächste Woche oder übernächste Woche was.
Okay.
JBL lässt grüßen. Nee, auch ein Branding, was ja sehr oft vertreten ist, die Firma Zatecky. Zatecky haben wir schon öfter thematisiert und die haben ja ein wahnsinnig großes Produktportfolio. Ich habe auch schon so einige Dockingstations aus dem Hause Zatecky getestet und bin bisher auch immer sehr zufrieden damit. Und jetzt gibt es einen ganz großen neuen Wurf, den sie da rausgehauen haben. Allerdings muss ich sagen, nicht für jedes MacBook geeignet, weil es ist nur für die neueste Generation geeignet, die dementsprechend auch die USB-C-Ports respektive Thunderbolt-Ports nebeneinander liegen haben. Weil der Clou an dieser Dockingstation ist, dass man beide Ports gleichzeitig besetzt. Weil bei einigen Anwendungen halt sehr viele Daten über die Leitung gehen müssen. Also der Datenbus wird dort gut ausgenutzt, sagen wir es mal so. Und das kann halt nur, wenn man beide Ports gleichzeitig belegt. Und das wird in einem angeblich patentierten Stecker passieren, den sich da Zatecky zusammengedübelt hat, sage ich jetzt mal. Und dieser Dualstecker endet dann in einem externen kleinen, in einer externen kleinen Mini-Docking-Station. Und diese Mini-Docking-Station beinhaltet, was auch nicht jede Mini-Docking-Station beinhaltet, das ist auch so ein paar USPs. Also der erste USP ist, dass wir zweimal HDMI an Bord haben, der 4K schafft. Einer davon mit 60 Hertz und der zweite leider nur mit 30 Hertz. Das ist so eine ganz kleine bittere Pille, die man bei dem zweiten Port schlucken muss. Dann haben wir USB-C Power Delivery, das heißt, das Netzteil wird durchgeschliffen oder besser gesagt, der Port leitet halt das Netzteil durch an den jeweiligen USB oder an das MacBook. zweimal USB 3.0. Okay, Standard. SD-Kartenslot hat er zwei, nämlich einmal den klassischen SD-Kartenslot und einmal einen Micro-SD-Kartenslot. Finde ich sehr gut, dass wir zwei Slots haben. Wir müssen dann nicht irgendwelche Adapter mitführen oder falls man den Adapter vergessen hat, der Klassiker, hat man halt die Möglichkeit, die Micro-SD-Karte direkt reinzustecken. Oder man hat auch die Möglichkeit, von einer auf die andere Micro-SD-Karte direkt zu kopieren, ohne dass man jetzt den Zwischenschritt über das Gerät gehen muss. Kann auch manchmal sehr interessant sein. Des Weiteren haben wir einen Gigabit Ethernet-Port. Das ist auch nicht bei jedem Mini, bei jeder Mini-Docking-Station der Fall. Jedenfalls schon gar nicht in dieser Preisklasse. Ja, das Ganze gibt es in Space Gray und in Silber. Und ja, man hat ein Aluminiumgehäuse und man hat auch den Stecker, also den Stecker am Gerät, das ist auch dementsprechend aus Aluminium. Macht alles ein sehr wertiges, robusten Eindruck und gewohnte Qualität von Satechi. Ich habe das Ding jetzt ein paar Wochen im Einsatz und er tut das, was er tun soll. Ja, macht Spaß. Und der Preis, wenn man sich umschaut, ist auch gegenüber den Marktbegleitern extrem angenehm. Liegt nämlich gerade bei 99 Euro. Und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir wirklich alle wichtigen Ports haben, sehr angenehm.
Ja.
Ja. Ja, das war mein Gadget.
Schön.
Dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende.
Sind wir schon wieder am Ende angelangt?
Ja.
Das ging aber fix.
Das sagst du so.
So schnell geht die Zeit vorbei.
Ja, ja. Ja,
so gut. Ja, gut. Wollen wir jetzt länger hier noch einen heißen Brei rumreden?
Einen heißen Brei? Nee, das machen wir nicht. Das klingt schon wieder sehr nach dem Melzer heißer Brei. Das lassen wir lieber. gut. Ja, dann bis nächste Woche, wenn alles gut geht. Ne? Also, bis dann.
Tschüss.